BR Heimat. Habe die Ehre.
Und habe die Ehre, sagt der Markus Tremmel, grüß Gott benannt. Und heute haben wir wieder einmal einen Gast mit sehr viel Energie. Alexander Beer, und er ist Gebäude-Energieberater bei der Verbraucherzentrale Bayern. Und manche Hörer kennen ihn schon, weil er nämlich schon ein paar Mal da war in dieser Runde.
Ja, grüß Gott von mir. Grüß Gott, Herr Tremmel. Ich freue mich, dass ich wieder da sein darf. Das dritte Mal jetzt bereits. Und ja, darf heute mal ein bisschen was über den Energieberater an sich erzählen. Für was braucht man? Genau, ist er irgendwo Pflicht? Und was tut so ein Energieberater überhaupt?
Genau, was kostet er, wer fördert ihn und wo kann er uns helfen? Viele, wie gesagt, kennen ihn schon, weil er schon ein paar Mal da war. Wir werden über die Fragen alle im Detail reden, haben wir 2 Stunden Zeit jetzt auf Habe die Ehre auf BR Heimat. Ganz kurz, von wo sind Sie hergefahren heute?
Aus der kleinsten Kreisstadt Bayerns, dem beschaulichen Neustadt an der Waldnaab, genau. Und da bin ich auch tätig und die Beratungsstelle in Weiden für die Verbraucherzentrale, da können Sie mich auch antreffen dementsprechend, genau.
Aus der kleinsten Kreisstadt Bayerns in die Landeshauptstadt. Wir haben heute zu Gast bei Habe die Ehre den Energieberater, Gebäude-Energieberater von der Verbraucherzentrale Bayern, den Alexander Beer. Und jetzt sage ich dir am Radio gleich einmal die Studio-E-Mail-Adresse. Falls im Laufe der Sendung Fragen entstünden daheim, dann werden wir die natürlich beantworten. Alles, was um Energieberatung geht. Vieles werden wir sowieso beantworten, aber spezielle Fragen gern an studio@br-heimat.de. studio@br-heimat.de kommt direkt bei mir auf den Schirm und dann können wir es beantworten. Also, Alexander Beer, Energieberater. Kurzer Überblick. Was und wann braucht man einen Energieberater? Für was?
Genau.
Halt! Mikrofon braucht er noch, der Energieberater. Gehen wir ihm aufs Mikrofon jetzt Energie.
Jawohl. Es gibt sozusagen Grundaufgaben. Einmal gesetzlich geforderte Pflichtaufgaben. Dann gibt es natürlich die Beratung an sich, wie kann ich mein Gebäude am besten sanieren. Und dann geht es auch immer um Fördergelder natürlich. Da ist auch oftmals verpflichtend, einen Energieberater mit einzubinden. Und was die Pflichtaufgaben betrifft, da geht es zum Beispiel um den Gebäudeenergieausweis, der immer dann Pflicht ist, wenn man das Gebäude verkaufen oder vermieten möchte. Wenn das Haus dann verkauft wird, dann gibt es auch ein verpflichtendes, kostenloses Beratungsgespräch für den Käufer, wenn das Gebäude nicht mehr als 2 Wohneinheiten hat. Genau, und wenn man sich jetzt trotzdem wieder eine Heizung mit fossilen Energien einbauen lassen möchte, da muss man sich auch einer Pflichtberatung unterziehen. Und dann schlussendlich die letzte Pflichtaufgabe ist auch noch, wenn Sie ein neues Haus bauen, dann müssen Sie natürlich die gesetzlichen Anforderungen einhalten und das muss nachgewiesen werden. Genau.
Und wenn ich freiwillig sage, daheim irgendwie weiß es nicht, Juri, entzieht es einer, dann kann ich mir auch einen Energieberater ins Haus holen.
Genau, also freiwillig beraten lassen macht natürlich immer Sinn, Sanierungspotenziale am Gebäude zu erkennen. Welche Heizungsanlage ist sinnvoll? Wie kann man erneuerbare Energien mit einbinden? Das ist natürlich immer möglich. Genau, und auch eine sinnvolle, wichtige Aufgabe des Energieberaters.
Alexander Beer, Gebäude-Energieberater, freier Energieberater, aber auch unterwegs für die Verbraucherzentrale Bayern in Sachen Energie im Haus. Alexander Beer, wenn ich mich energetisch beraten lassen will, haben wir schon gesagt, manche müssen es, wenn man verpflichtend einen Energienachweis liefern muss. Man kann es aber natürlich auch freiwillig machen, indem man sagt, schau mal vorbei bei mir. Daheim, da zirkt es oder ich weiß auch nicht, warm wird es überhaupt nicht mehr. Wo kriegt man so einen Energieberater her? Kriegt man den bei den Verbraucherzentralen oder kann das der Heizungsinstalleur? Und vor allem, wenn ich einen Nachweis brauche, brauche ich ja einen Zertifizierten quasi, oder?
Ja, genau. Also grundsätzlich ist es so, Energieberater ist keine geschützte Berufsbezeichnung und jeder Hausmeister könnte sich auch Energieberater nennen, wenn er das wollen würde. Und da kann man natürlich darauf achten, erstmal, dass der Energieberater, den man sich aussucht, sich Gebäudeenergieberater nennt. Und da ist schon mal die Voraussetzung, dass man entweder ein abgeschlossenes Studium hat als Architekt, als Ingenieur oder eben ein Techniker ist oder ein Handwerksmeister, und man muss dann auch zusätzlich noch einen Zusatzlehrgang absolvieren. In der Regel sind es 200 bis 240 Unterrichtseinheiten mit einer Abschlussprüfung. Und dann ist das wirklicher Nachweis der Kompetenz des Energieberaters, wenn er sich Gebäudeenergieberater nennen darf. Genau. Das braucht man dann auch, diese Ausbildung, um überhaupt eine Ausstellungsberechtigung zu haben nach dem Gebäudeenergiegesetz, um Energieausweise ausstellen zu dürfen. Genau, also wenn Sie einen Energieausweis benötigen, sei es für den Verkauf oder die Vermietung des Gebäudes, dann muss der Gebäudeenergieberater eben dann auch ausstellungsberechtigt sein. Ja. Und das ist schon mal der erste Punkt, einmal Energieausweise ausstellen und eben auch baurechtlicher Nachweis. Da muss auch eine Berechnung durchgeführt werden, dementsprechend. Da muss aber auch der, in Bayern ist es so geregelt, der Gebäudeenergieberater Bauvorlage berechtigt sein. Also der muss dann trotzdem irgendwo Architekt oder Ingenieur sein. Da darf es der Handwerksmeister auch berechnen, aber ein Architekt oder Ingenieur müsste dann den Nachweis noch gegenzeichnen, dass das soweit passen würde. Wenn es um eine Sanierungsberatung geht, da ist natürlich der erste Ansprechpartner aus meiner Sicht die Verbraucherzentrale. Da ist es auch so, die Energieberater der Verbraucherzentrale müssen alle eine Bewerbung durchlaufen, werden da auf Herz und Nieren geprüft. Und nur wer fachlich wirklich qualifiziert ist, wird da auch aufgenommen. Und für die Erstberatung ist es sehr sinnvoll, eben die Verbraucherzentrale anzufragen. Und da gibt es eine Vorortberatung eines qualifizierten Beraters schon für 40 Euro Eigenanteil. Und der kommt dann 2 Stunden zu Ihnen nach Hause und Sie bekommen einen Beratungsbericht, was kann ich bei meinem Gebäude optimieren. Und das ist schon mal der Einstieg dann auch dementsprechend in die ganze Beratung. Genau.
Es gibt aber auch den Fall zum Beispiel, dass ich, wenn ich jetzt meine Ölheizung erneuere und nicht gleich auf Erneuerbare gehe oder so, oder wie auch immer, dass der Heizungsinstallateur konnte auch was beraten oder...
Genau, also der Heizungsinstallateur, wenn der jetzt auch die Zusatzqualifikation machen würde, wäre auch Gebäudeenergieberater, das kann der natürlich machen. Ansonsten ist es beim Einbau einer Heizung mit fossilen Energien aktuell Pflicht, dass man sich vorher auch beraten lässt. Da darf es der Heizungsbauer auch, also es ist immer unterschiedlich geregelt. Und da darf es auch ein Gebäudeenergieberater vom freien Markt, um einfach auch darauf hingewiesen zu werden, dass das in einer Kostenfalle enden kann, wenn man sich wieder eine Ölheizung oder eine Gasheizung einbaut, vor allem mit dieser Bioanteilpflicht und auch mit der CO2-Bepreisung. Genau.
Wie kann man sich sicher sein, dass man einen kompetenten Energieberater sich ins Haus holt? Geht da zur Verbraucherzentrale, die wissen, wer bei mir in der Gegend diesen Ausweis oder Nachweis hat, oder frage ich den, wenn er kommt, sag einmal deinen Ausweis her oder was mache ich?
Genau, also das ist eine sehr gute Frage. Also zur Erstberatung kann man eben gerne zu uns kommen. Und
zu uns ist Verbraucherzentrale.
Zur Verbraucherzentrale, genau. Und wenn man dann eben einen Energieberater benötigt für eine Fachplanung, für Fördergelder oder einen Kompetenznachweis haben möchte, dann guckt man am besten in die Energieeffizienz-Expertenliste der DENA. Da kann man online reinschauen, kann man seine Postleitzahl eingeben und da erscheinen dann alle gelisteten Energieberater aus der Region. Und die sich da eintragen lassen, die sind auch qualifiziert und müssen eben vorher auch das nachweisen.
Wie heißen die? DENA?
Genau, die Deutsche Energieagentur. Und die kümmert sich darum, zu prüfen, ob diese Qualifikationen vorliegen, um sich in dieser Energieeffizienz-Expertenliste listen zu lassen.
DENA, oder wie?
Nee, also www.energie-effizienz-experten.de. Das ist die Internetseite und da können Sie einen kompetenten Energieberater aus Ihrer Umgebung finden.
So, jetzt haben wir bei uns in Habe die Ehre vorhin mit unserem Energieberater Alexander Bär gerade angesprochen, dass wenn man sich einen Energieberater, Gebäudeenergieberater ins Haus holen will, entweder bei der Verbraucherzentrale anfragt oder qualifizierte Leute, die dieses Zertifikat haben, eben auch im Internet unter einer bestimmten Internetadresse findet. Alexander Bär, das müssen Sie jetzt nochmal sagen, das war so eine komplizierte Adresse.
Ja, gerne. Also die Adresse wäre www.energie-effizienz-experten.de.
Na, eigentlich ganz einfach. Energie-effizienz-experten.de.
Genau.
Wenn man es nicht moderativ verstolpert, dann ist es ganz einfach. Andere Adresse direkt ins Studio für Fragen, die du daheim gerade hast. studio@br-heimat.de. Da kann man unsere Fragen gleich weiterleiten an den Alexander Bär. Und auch Energie hält uns in Schwung und damit jung. Und um Energie geht es heute bei Habe die Ehre auf BR Heimat heute am 8. Juni. Ich war's, der Markus Dremmel. Und unser Gast ist heute der Energieberater, Gebäudeenergieberater Alexander Bär. Hat ein Büro in Neustadt an der Waldnab, direkt an der böhmischen Grenze, aus der kleinsten Kreisstadt des Landes. Und ist aber auch im ganzen Land unterwegs, vor allem für die Verbraucherzentrale Bayern, wenn es um Energie am und im Haus geht. Alexander Bär, wir haben schon gesagt, es gibt natürlich freiwillige Energieberatung, darauf gehen wir noch ein. Es gibt aber auch Fälle, wo man unbedingt einen Energienachweis braucht, wenn man das Haus verkauft oder wenn man es neu baut.
Genau, also der erste Punkt, wenn man einen Energieberater benötigt, der ist eben beim Verkauf oder bei der Vermietung eines Gebäudes. Genau, da braucht man eben einen Energieausweis verpflichtend. Der muss auch bei der Besichtigung ungefragt vorgelegt werden. Genau, und dazu braucht...
Ja. Entschuldigung, was heißt ungefragt? Wenn ich den nicht vorlege, dann was ist dann?
Früher war es so, dass man gesagt hat, wenn der Interessent den gar nicht sehen will oder der Käufer, dann ist das egal, dann braucht man nicht unbedingt, dann ist es natürlich oft nicht gemacht worden. Und jetzt haben wir gesagt, das muss eigentlich unaufgefordert vorgelegt werden und es muss auch in den Immobilienanzeigen schon, müssen die Kennwerte angegeben werden und das ist gesetzlich verpflichtend. Da kann man jetzt keiner mehr sagen, ja, der wollte keinen Energieausweis sehen, der muss da sein. Also kommt man gar nicht mehr drum herum, genau. Und den halt immer dann eben, wenn Verkauf oder Vermietung ansteht. Und da brauchen Sie einen Energieberater, der eben auch eine Ausstellungsberechtigung nach Gebäudeenergiegesetz hat, wie schon eingangs gesagt habe. Also es muss ein Techniker sein, einer, der studiert hat, ein Handwerksmeister, plus diese Zusatzqualifikation, damit er eben einfach diese Ausstellungsberechtigung nach Gebäudeenergiegesetz auch vorweisen kann. Wenn dann das Haus verkauft wird und das Haus hat nicht mehr als 2 Wohnungen, dann gibt es die nächste gesetzliche Verpflichtung aktuell, nämlich dass der Käufer des neuen Hauses sich kostenlos beraten lassen muss, eben auch von einem Energieberater, der eine Zulassung hat, um Energieausweise auszustellen. In der Regel ist es dann der den Energieausweis vorher auch erstellt hat, aber grundsätzlich darf das jeder. Und diese Beratung wird kostenfrei angeboten. Muss so gesetzlich, steht drin, diese Pflichtberatung. Und es wird auch meistens von den Energieberatern so angeboten. Genau.
Habe ich das jetzt richtig verstanden? Erst muss der Verkäufer einen Nachweis vorlegen und dann muss sich der Käufer auch nochmal beraten lassen. Was hat denn das für einen Sinn?
Genau, also zum einen sieht ja der Käufer, wie schaut es energetisch aus mit dem Gebäude. Das zeigt ihm der Energieausweis an. Und da geht es eben darum, dass sich der Käufer dann nochmal den erläutern lässt. Also was kann ich denn an dem Gebäude vielleicht verbessern? Was kann ich auch mit wenig Aufwand verbessern? In der Regel dieses kostenlose Beratungsgespräch ist aber jetzt auch nicht so in der Tiefe, sondern einfach ein informatorischer, also einfach eine kurze Information zu diesem Energieausweis für den neuen Besitzer, genau. Und macht absolut Sinn. Einfach, dass der kurze Info nochmal kriegt und nicht nur den Energieausweis vorliegen hat, wie setze ich diese Verbesserungsvorschläge um, warum haben Sie das reingeschrieben, einfach ganz kurz eine halbe Stunde erklärt von dem Energieberater mit dieser Ausstellungsberechtigung.
Ich hätte nur eine Frage.
Ja.
Wenn ich jetzt ein Haus verkaufe oder vermiete und ich brauche diesen Nachweis, okay, da muss aber nicht drinstehen, dass das perfekt ist, das Haus, oder? Also es kann auch durchziehen und das Haus kann energetisch total schlecht sein. Oder muss ich dann Verbesserungen anbringen, bevor ich es verkaufen darf? Oder muss es dann der Käufer bloß wissen, dass das ein Haus ist, was hinten und vorne einer zirkt?
Genau, also grundsätzlich darf das immer im roten Bereich landen, das macht nichts und die meisten Gebäude, die landen auch im roten Bereich. Also das ist einfach auch von der Skaleneinteilung so vorgegeben, also viele Gebäude sind ja aus den 60er, 70er, 80ern und die sind, wenn die nicht irgendwo schon mal energetisch saniert wurden, sind die alle im roten Bereich, landen die und das muss nicht verpflichtend, es gibt schon verpflichtende Maßnahmen, die man durchführen muss, nämlich wenn eine oberste Geschossdecke, also wenn es ein unausgebautes Dachgeschoss ist, ungedämmt ist, dann muss das verpflichtend vorher gedämmt werden. Natürlich ist es jetzt schon der Fall, dass das verpflichtend gemacht werden muss. Und aktuell gibt es auch noch die Verpflichtung, wenn eine Heizungsanlage älter als 30 Jahre alt ist und keine Niedertemperatur- oder Brennwertheizung, dann muss die auch ausgetauscht werden. Diese Verpflichtung fällt aber weg mit dem neuen Gebäudemodernisierungsgesetz, wie es die Regierung aktuell plant. Genau. Dann zum weiteren Punkt, wo ein verpflichtender Energieberater per Gesetz eben notwendig ist. Das ist, wenn Sie neu bauen, dann muss natürlich der Energienachweis auch irgendwo erstellt werden. Und wie ich es bereits gesagt habe, da ist es aktuell noch so, dass man diese Berechnung durchführen lassen muss, eben auch von einem qualifizierten Gebäudeenergieberater. Und wenn der nicht bauvorlageberechtigt ist, also wenn der keinen Bauplan einreichen darf, ist es in Bayern noch so geregelt, dann muss eben der Architekt oder der Ingenieur das auch noch bestätigen mit seiner Unterschrift, dass das soweit passt. Genau.
Das heißt, bei einem Neubau, Entschuldigung, wenn ich da unterbreche, aber bei einem Neubau, der darf dann nicht im roten Bereich landen, der muss von vornherein.
Der darf nicht im roten Bereich landen, da gibt es klare Vorgaben, wie das Gebäude gedämmt sein muss und da können es auch keine Heizung mit fossilen Energien mehr vorsehen. Das ist eigentlich fast nicht mehr möglich, genau. Also da sollte natürlich eine Wärmepumpe oder eine Holzpelletsheizung ist auch zulässig, dementsprechend mit erneuerbaren Energien verwendet werden und eben es gibt auch Anforderungen an die Dämmung des Gebäudes. Also da geht es nicht im roten Bereich natürlich. Ja, und der letzte Punkt wäre noch beim Einbau aktuell einer Heizung mit fossilen Energien, was sie ja aktuell durchaus noch dürfen. Auch jetzt bei Gemeinden mit mehr als 100.000 Einwohnern, da wären wir ja jetzt dann schon Ende diesen Monats in der Verpflichtung, dass das nicht mehr möglich wäre. Das wurde aber auch verlängert, bis das neue Gebäudemodernisierungsgesetz eben in Kraft tritt. Also Sie dürfen jetzt aktuell auch noch eine Öl- und Gasheizung einbauen lassen. Da müssen Sie sich aber vorher beraten lassen, weil das natürlich Kostenrisiken birgt. Also einmal mit der CO2-Bepreisung und zum anderen mit dem Bioanteil. Und da müssen Sie keinen qualifizierten Energieberater, da gibt es auch die Möglichkeit, sich das vom Heizungsbauer erklären zu lassen oder vom zuständigen Kaminkehrer, der bei Ihnen unterwegs ist. Also muss nicht mal der zuständige Kaminkehrer sein, kann auch ein anderer Energieberater sein oder Kaminkehrer. Und das ist jetzt nicht verpflichtend, dass man hier eine Ausstellungsberechtigung hat. Also da gibt es weitere Berufsgruppen, die das auch machen dürfen. Genau, kann aber davon natürlich nur abraten, sich wieder eine Öl- oder Gasheizung einbauen zu lassen.
Aber wer kontrolliert das dann, wenn man es, wem muss ich das vorlegen, dass ich mich bei der Ölheizung habe beraten lassen?
Das müssen Sie tatsächlich dem Kaminkehrer vorlegen, genau. Der prüft es, ob das gemacht wurde. Und der muss ja auch schlussendlich überprüfen, ist es jetzt noch zulässig gewesen, die einzubauen oder nicht. Und mit diesem Bioanteil, da werden die Schornsteinfeger auch damit beauftragt. Genau.
Zu Gast heute habe ich die Ehre, der Gebäudeenergieberater Alexander Bär aus Neustadt an der Waldnapp unterwegs, aber in ganz Bayern für die Verbraucherzentrale Bayern. Wir werden in der nächsten Stunde, jetzt haben wir die gesetzlichen Sachen schon fast alle geregelt oder besprochen, in der nächsten Stunde gehen wir auf die freiwilligen Energienachweise ein oder Beratungen, wenn einer sagt bei sich daheim, mein Haus, ich weiß auch nicht, ob das energetisch so optimal ist, kann man sich einfach zwanglos beraten lassen, wie das funktioniert, was kostet und so weiter und wie dann das ganze Verfahren ist, was alles geschaut wird. Dazu reden wir dann in der nächsten Stunde. Wir haben natürlich, habe ich gesagt, auch die Möglichkeit im Studio Fragen von Ihnen zu Hause zu beantworten. studio@br-heimat.de war die Adresse. Kommt direkt bei mir auf den Schirm, dann gebe ich es gleich weiter an den Alexander Bär. Der Gerhard Gall hat geschrieben. Jetzt kurz zusammengefasst, die Frage von Herrn Gall, Alexander Bär, ist, wenn der Energieberater ein fehlerhaftes Energiegutachten erstellt oder was übersieht, oder in dem Fall geht es um die Installation einer PV-Anlage, da ist dann irgendwas nicht beachtet worden, wie viel Haftung hat der Energieberater oder ist der dann schuld oder der Architekt oder wer ist schuld, wenn es dann doch nicht ganz passt?
Genau, also das kommt natürlich ganz darauf an, was der Energieberater bei einem macht. Also wenn der nur so eine Erstberatung durchführt und da pauschal Tipps gibt, dann kann man den jetzt da nicht großartig dafür haftbar machen. Wenn er aber eine Fachplanung durchführt, das heißt, wenn er Berechnungen anstellt, genau, die irgendwo fehlerhaft sind oder bei der Antragstellung von Fördergeldern eine Fehleinschätzung macht, dann kann es natürlich schon sein, dass der haftbar gemacht wird. Dafür haben die Energieberater auch eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen und die sollten sie sich natürlich vorher auch bestätigen lassen. Also bevor sie eine größere Maßnahme durchführen, sollten sie sich trotzdem auch bestätigen lassen, dass eben da eine Haftpflichtversicherung vorliegt für etwaige Schäden, wenn Förderungen ausfallen. Aber grundsätzlich nur, wenn er da irgendwo Fachplanung durchgeführt hat und einen groben Fehler gemacht hat. Genau.
Weil es sind ja immer mehrere beteiligt. Es ist der Architekt beteiligt, in dem Fall der Photovoltaikbauer, der Energieberater. Also muss man erst schauen, wer.
Und es ist ja auch so, das komplette Baurecht kann ein Energieberater, wenn der aus einer anderen Fachrichtung kommt, gar nicht unbedingt wissen. Da ist natürlich auch dann in dem Fall, wir gehen jetzt nicht im Einzelnen drauf ein, der Photovoltaik-Anlagenerrichter auch irgendwo mit ins Boot zu holen, weil der ja die Anlage schlussendlich installiert und der müsste die baurechtlichen Vorgaben ja auch einhalten im Endeffekt.
Genau, der kann zum Beispiel sagen, Spezi, da geht nur eine Trennwand ab.
Genau, zum also, Beispiel. Um den Brandschutz einzuhalten, wie gesagt. Und da noch als Tipp kurz von meiner Seite, also eine Gebäudetrennwand bei einer Reihenbebauung, wenn das eine Gebäude ist mit wenig Wohneinheiten, können wir es nochmal nachlesen, ist es aktuell im bayerischen Baurecht nicht unbedingt zwangsweise erforderlich.
Gut, ob eine Holzheizung noch sinnvoll ist und alle anderen Fragen, um die es geht, bei der Energie im Haus, klären wir in der nächsten Stunde zwischen 11 und 12 bei HBDR heute mit unserem Gebäudeexperten Alexander Bär. Jetzt geht's auf Nachrichten zur 11 Nachrichten. Ich war's, der Markus Tremmel. Dann bis gleich.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Genau, und habe die Ehre, nur eine Dreiviertelstunde mit unserem Energieberater Alexander Bär, Gebäudeenergieberater, unterwegs für die Verbraucherzentrale Bayern unter anderem. Und wir werden in dieser Stunde ein bisschen klären, was kann man als Häuslebesitzer, als Hausbesitzer daheim machen, sich beraten lassen, freiwillig beraten lassen. Was kann man alles machen, was geht und wie geht es dann weiter und was kostet es und wo kann man sich Fördergelder organisieren. Wobei der Alexander Bär sagt, Fördergelder haben nichts, nicht alles. Hauptsache, es zirkt nicht mehr. Habe die Ehre auf BR Heimat heute am 8. Juni und bei uns zu Gast ist der Gebäude- und Energieberater und Gebäudeenergieberater, wenn man es ganz ausspricht, Alexander Bär. Und jetzt habe ich gerade gesagt, Alexander Bär, vorhin so ein bisschen salopp, das beste Fördergeld hilft nichts, wenn es irgendwie für Katz ist praktisch. Geld in den Wind geschossen, buchstäblich, oder ist das so?
Ja, richtig. Also die Maßnahmen, die man auswählt als Energieberater, in Absprache natürlich mit dem Eigentümer. Die sind schon sehr wichtig, weil manchmal Maßnahmen nicht unbedingt sinnvoll sind, nur um ein Fördergeld eben zu erhalten. Also vor allem, wenn man jetzt zum Beispiel im Keller keine hohe Deckenhöhe hat, macht es ja keinen Sinn, da 20 Zentimeter Dämmung ranzumachen und dann muss ich durch den Keller durchkriechen, bloß dass ich ein Fördergeld bekomme. Da mache ich halt dann weniger Dämmung ran, kriege kein Fördergeld, aber habe immer noch die Kopffreiheit. Oder natürlich die Reihenfolge, wie welche Maßnahme Sinn macht. Also das ist auch sehr wichtig und das muss man natürlich alles irgendwo berücksichtigen als Konzept. Und die Maßnahmen sind am wichtigsten. Und wenn es ein Fördergeld dazu gibt, ist es natürlich erwünschenswert und sinnvoll. Und das muss man natürlich da mitnehmen und auch abrufen.
Kopffreiheit ist ein gutes Stichwort. Ein bisschen mit Köpfchen bauen oder sanieren. Und darum geht es jetzt in dieser Stunde zwischen 11 und 12. Wir werden mit dem Alexander Bär einfach drüber reden. Was passiert bei einer Erstberatung, wenn man sich beraten lässt? Was ist energetisch sinnvoll für mein Haus? Und wie geht's dann weiter? Und was sind sinnvolle Maßnahmen? Woher gespanne ich, Alexander Bär, ob ich eigentlich viel Geld ausgib für die Heizung oder nicht? Oder jetzt angenommen, ich habe noch keinen Energieausweis und habe ein Häusl und sitze drin und denke mir, ja, weiß auch nicht, brauche ich eigentlich viel Energie, Strom, Öl, Gas, was weiß ich, oder brauche ich wenig? Wie sagt man das?
Ja, genau, also zunächst wird man das natürlich an den Energiekosten feststellen. Wenn man das selber nicht einschätzen kann und kein Energieausweis vorliegt, dann gäbe es natürlich noch online dementsprechende Hilfsmittel, um zu beurteilen, ob der Energieverbrauch eben hoch ist oder nicht. Es gibt einen Heizspiegel, der allgemein in Deutschland, das kennen wir ja von den Heizkostenabrechnungen, beurteilt, habe ich in meiner Wohnung hohe Energiekosten oder niedrige Energiekosten. Und da kann man sich natürlich mal vergleichen. Und dann an ganz banalen Dingen, wie am Verbrauch natürlich oder ob es durch die Fenster zieht, genau, da kann man natürlich auch feststellen, mein Energieverbrauch ist aber ziemlich hoch. Und der Vergleich mit dem Nachbarn vielleicht auch, wenn der ein ähnliches Haus hat oder eine ähnliche Wohnung.
Mhm. Oder man geht einfach zu einem Energieberater, wenn man sich unsicher ist, oder lohnt sich ja immer, weil es auch nicht viel kostet. Wir haben da den Alexander Bär, Gebäude-Energieberater. Ich habe ein Haus daheim oder ich habe eins gekauft. Also ich rede jetzt nicht von mir, sondern von dir und von mir und von uns allen. Und wir würden gern wissen, ist unser Haus energetisch eigentlich im roten, im grünen oder im orangenen Bereich? Dann ruft man den Alexander Bär an, der kommt ins Haus und tut dann was?
Ja, genau. Also das ist jetzt so die Haupttätigkeit, würde ich mal sagen, die sogenannte Erstberatung, wo ein Energieberater zum ersten Mal in ein Gebäude kommt, eben als kostengünstiges Angebot von der Verbraucherzentrale für 40 Euro. Und da wird das Gebäude zum ersten Mal grob durchleuchtet. Da braucht man die Verbrauchsdaten einmal vom Gebäude. Dann wird erfasst, welche Heizungsanlage. Also das Wichtigste ist, den Ist-Zustand des Gebäudes irgendwo mal festzustellen. Genau, was wurde schon mal gemacht? Welches Baujahr hat das Gebäude? Welche Heizungsanlage ist denn sinnvoll? Und dann wird nach dieser Ist-Erfassung erstmal mit dem Eigentümer besprochen, wo möchte er überhaupt hin? Welches Budget hat er denn zur Verfügung? Das ist ja auch ganz wichtig. Kann ja jeder sein Gebäude für 200.000 Euro energetisch sanieren? Das geht nicht. Und dann macht man sich Gedanken, mit welchen Maßnahmen kommen wir da hin, wo der Besitzer hin möchte und wie können wir am besten natürlich irgendwo den Energieverbrauch senken und erneuerbare Energien mit einbinden. Danach gibt es noch ein Abschlussgespräch und einen standardisierten Bericht mit Handlungsempfehlungen und der wird dann eben per Mail zugeschickt und das hat man schon mal als Grundlage, um sich irgendwo einen Plan zu machen, wie gehe ich jetzt sinnvoll vor. Und ganz pauschal kann man auch sagen, wenn die Heizungsanlage es noch tut, macht es natürlich erstmal Sinn, sich um die Gebäudedämmung zu kümmern und dann die Heizungsanlage zu erneuern, weil jede Dämmmaßnahme natürlich dafür sorgt, dass die Heizungsanlage auch nicht so groß dimensioniert werden muss.
Wo hakt es Ihrer Erfahrung nach am allermeisten?
Naja, also am allermeisten Also die meisten Heizungsanlagen sind stark veraltet heutzutage natürlich. Da gibt es aber auch noch sehr viel Einsparpotenzial oftmals. Also vor allem an den Einstellungen, ohne dass man groß was investiert. Einfach weil die Vorlauftemperaturen so hoch eingestellt wurden, die Heizzeiten auch nicht eingestellt wurden. Und bei Solarthermieanlagen erlebe ich es auch ganz oft, dass wenn die für die Brauchwassererwärmung mit am Gebäude installiert wurden, dass die Heizung leider so gestellt ist, dass die in der Früh um 5 Uhr schon das Brauchwasser erwärmt, weil man in der Früh schon warmes Wasser haben möchte. Ja, ist eine Komfortsache, ist klar. Aber dann heizt natürlich die Ölheizung diesen Brauchwasserspeicher auf. Und dann geht die Sonne auf und die Solarthermieanlage kann gar keine Wärme in den Brauchwasserspeicher hineinschicken, weil der ja schon voraufgeheizt ist von der Ölheizung. Und da gibt es natürlich trotzdem viel Potenzial, ohne große Investitionen, rein durch die Einstellung von den Heizungen, dass man die erneuerbaren Energien auch sinnvoll nutzt und auch Heizenergie einsparen kann. Also das ist mal so der Einstieg auch dementsprechend, genau.
Jetzt haben wir über die Erstberatung Gerät. Bleibt es bei der dann? Also der Berater ist aus dem Haus wieder, hat dieses Protokoll erstellt, per Mail zugeschickt und dann?
Genau, dann wird es natürlich eigentlich konkreter. Also dann sollte man ein dementsprechendes Sanierungskonzept noch sich überlegen. Dazu braucht man dann auch wieder einen Energieberater. Da aber nicht von der Verbraucherzentrale, da ist es so, da müssen Sie einen Energieberater dann vom freien Markt über diese Energieeffizienzexpertenliste anfragen und der würde dann das Haus schon wirklich genauer aufnehmen. Da wird dann schon teilweise sehr konkret aufgenommen, welche Fenster sind drin und welcher Stein genau mit welchem Wert und die genaue Hüllfläche berechnet und was für Einsparung auch konkret welche Maßnahme dann auch bringt. Das ist aber ein etwas höherer Aufwand und kostet dann im Ein- und Zweifamilienhausbereich auch um die 1.600 Euro, wobei man hier dann 650 Euro vom Staat als Zuschuss bekommt. Und das macht trotzdem immer Sinn, dieses Sanierungskonzept irgendwo zu erstellen, diesen individuellen Sanierungsfahrplan, um wirklich ganz konkret die Maßnahmen auf die Beine zu stellen. Genau, also das ist dann wirklich schon konkrete Fachplanung. Wie viel Dämmung brauche ich denn, um eine Förderung zu erhalten? Wie viel Förderung bekomme ich denn? Was kostet die Maßnahme? Und was bringt es mir dann im Endeffekt? Genau, also das ist dann schon sehr, sehr tief eingestiegen in die Materie und aber auch kostenintensiver. Und so als für die Erstberatung ist es halt so, das ist 40 Euro. Das hat man mal einfach so, wo man sagen kann, ich will jetzt mich erstmal aufklären lassen, soweit. Genau.
Der Alexander Beer ist zu Gast, Gebäude-Energieberater. Und gerade haben wir darüber gesprochen, dass man eine Erstberatung sehr kostengünstig kriegt für 40 Euro jeder. Und dann schaut man halt, ob man ein Energiekonzept aufstellen soll oder kann oder muss, damit das Gebäude energetisch nicht mehr im roten, sondern eher in den grünen Bereich kommt. So, Alexander Beer, jetzt haben wir also ein Konzept entworfen. Der Bauherr fängt's bauen an oder der Hausbesitzer fängt's sanieren an und dann ist der Energieberater schon aus dem Spiel oder ist er immer noch dabei?
Ja, also da ist er immer noch dabei. Da geht es dann sozusagen ans Eingemachte. Das Sanierungskonzept wurde erstellt und die sinnvollen Maßnahmen eben festgestellt. Und wenn es dann zum Beispiel eine Gebäudedämmung ist, wird festgelegt, wie dick muss die Dämmung sein. Was muss man bei dieser Maßnahme beachten? Zum Beispiel irgendwelche Anschlüsse, dass die auch luftdicht und Wärmebrücken reduziert oder frei ausgeführt werden. Das nennt sich dann Fachplanung. Also da wird dann wirklich schon ins Detail geprüft, auch was die Luftdichtigkeit betrifft des Gebäudes und eben den Dämmwert. Und da ist auch ein Energieberater, wenn sie eine Förderung dafür haben möchten, für einzelne Maßnahmen oder auch für eine Komplettsanierung des Gebäudes, ist verpflichtend, einen Energieberater mit einzubinden, und der muss auch in der Energieeffizienzexpertenliste gelistet sein. Genau, und denn seine Aufgabe ist es dann eben, mit Ihnen gemeinsam den Förderantrag zu stellen. Da brauchen Sie ein Dokument von dem Energieberater, sonst können Sie diesen Antrag auch gar nicht stellen. Außer bei der Heizung, da kann es der Heizungsbauer ausstellen. Und dann geht es zur Umsetzung. Förderantrag ist gestellt. Dann wird zum Beispiel eine Wärmedämmung angebracht am Gebäude. Und dann kommt auch der Energieberater obligatorisch mindestens einmal auf die Baustelle und guckt, ob das auch wirklich so umgesetzt wird, wie er es vorgegeben hat und wie es auch der Fördergeber vorsieht. Genau. Und bestätigt es dann am Ende des Tages. Und wenn das dann auch passt, dann bekommen Sie Ihr Fördergeld ausbezahlt. Bei einzelnen Maßnahmen ist es nicht ganz so umfangreich. Bei einer Komplettsanierung des Gebäudes zu einem sogenannten KfW-Effizienzhaus, da ist es schon wesentlich aufwendiger, was die ganzen Nachweise betrifft. Da muss man auch eine Luftdichtheitsmessung machen lassen, beispielsweise als Qualitätssicherung. Das geht mit Ihnen der Energieberater alles durch. Also da ist er dann quasi an vorderster Front mit dabei und setzt die Maßnahmen mit Ihnen um, gemeinsam.
Sowas ist ja nicht ganz billig, denke ich mal. Und Förderung gibt es immer nur für die Energieberater, nein, gibt es auch für die Maßnahmen. Aber können Sie ungefähr sagen, wie hoch prozentual die ist?
Genau, also bei einzelnen Maßnahmen, was die Dämmung betrifft, wenn vorher ein Sanierungskonzept erstellt wurde, gibt es 5% mehr Förderung. Gibt es für einzelne Maßnahmen 20% Zuschuss, wenn beispielsweise die Fenster getauscht werden oder das Gebäude gedämmt wird. Bei der Heizungsanlage ist es ganz individuell. Da gibt es von 30% Grundförderung bis zu 70%, wenn Sie einkommensschwach sind, genau, also ein niedriges Einkommen haben beispielsweise, ist aber auch gedeckelt, diese Förderung, also nicht bis Ultimo. Und beim Effizienzhaus gibt es ein zinsvergünstigtes Darlehen von 150.000 Euro pro Wohneinheit. Einmal schon mit niedrigeren Zinsen, und da gibt es dann auch nochmal einen Tilgungszuschuss in entsprechender Höhe, wo auch je nachdem welcher Standard des Hauses erreicht wurde. KfW-Effizienzhaus 40, 55, 70. Genau. Also da ist es auch aber relativ aufwendig. 50% der Kosten des Energieberaters bekommen Sie aber auch wieder in der Sanierung vom Staat zurück. Im Neubau, bei der Neubauförderung, da gibt es, das ist wichtig zu erwähnen, keine Förderung für den Energieberater mehr. Da kriegen Sie auch ein zinsvergünstigtes Darlehen, wenn Sie einen entsprechenden Standard bauen. Aber für den Energieberater gibt es im Neubau keinen Zuschuss. Bei der Sanierung 50% der Kosten. Also doch einiges zurück wieder. Und dann bleibt es auch überschaubar.
Waren das die 1.000 Euro ungefähr, was Sie vorher gesagt haben, oder was? Also bei der Erstberatung kostet 40 Euro, haben wir gesagt?
Genau, Sanierungsfahrplan, das Konzept, Eigenanteil ca. 1.000, weil Sie halt 650 Zuschuss bekommen. Und bei Einzelmaßnahmen kommt es darauf an, was alles gemacht werden muss. Aber in der Regel wird man da auch bei, sagen wir mal, 1.000 bis 2.000 Euro landen können. Und 50% davon kriegen Sie eben dann zurück. Beim KfW-Effizienzhaus ist es natürlich wesentlich höher. Also da, wenn eine Komplettsanierung gemacht wird und es betreut wird, ist immer schwierig, eine Abschätzung zu geben, aber da sind schon mehrere tausend Euro. Also das ist schon etwas höher dann angesetzt, genau.
Sie fahren ja auch auf Baustellen natürlich umeinander. Haut das selber also hin, wenn Sie da schauen, wird das gescheit gemacht?
Ja, naja, also es wird dann schlussendlich schon gescheit gemacht, aber es gibt natürlich immer wieder Diskussionen, muss das denn sein, können wir dann etwas anders machen, und ich hätte es da gerne ein bisschen schlanker gedämmt. Also man muss schon flexibel sein und muss sich immer was einfallen lassen können. Ja, gerade was auch dann optische Sachen betrifft. Ich bin reiner Techniker, für mich ist es wichtig, dass die Kennwerte erfüllt werden, und der Architekt möchte halt auch, dass es schön ausschaut. Gell? Das ist dann immer, muss man halt irgendwo die Wege finden, aber grundsätzlich ist man dann halt auch ein bisschen ein Manager und muss die Gewerke zusammenbringen und irgendwo auf die Schlüsselstellen ein bisschen mit achten. Aber ja, man hat schon viel zu tun zum Rumfahren auf den Baustellen dann. Genau.
Wie ich gesagt, studio@br-heimat.de kriegen wir deine, ihre Fragen direkt auf den Schirm. Schreibt und fragt an, der Franz, wir planen eine Luft-Wasser-Wärmepumpe in den nächsten Jahren. Macht es einen Sinn, die alte, noch gut funktionierende Ölheizung trotzdem zu behalten, auch wenn sie unter normalen Umständen nicht mehr gebraucht wird? Ich denke an den Fall, wenn die Wärmepumpe plötzlich kaputt geht oder wenn es in Krisenzeiten zu einem längeren Stromausfall kommt. Der alte Heizkessel wäre sogar noch für Festbrennstoffe, zum Beispiel Holz, geeignet. Alexander Bär, ist das eine gute Idee, dass man die alte Ölheizung noch quasi in Betrieb lässt, auf Reserve?
Genau, also aus meiner Sicht macht es keinen Sinn, die alte Ölheizung drin zu lassen. Hat mehrere Gründe. Also zum einen ist es so, sie bekommen weniger Förderung, wenn die alte Ölheizung noch im Gebäude verbleibt. Zum anderen Thema Stromausfall. Wenn der Strom ausfällt, geht ihre Ölheizung auch nicht, weil die eine Steuerung hat, die Strom braucht, und auch die Umwälzpumpe braucht Strom, um die Wärmeenergie zu den Heizkörpern zu pumpen. Aus meiner Sicht macht es mehr Sinn, wenn man eine Notheizung haben möchte, sich einen Holzofen ins Wohnzimmer zu stellen, der jetzt ohne Strom funktioniert, genau, vielleicht mit einer Kochplatte drauf, wenn man das gerne haben möchte. Aber der funktioniert immer, den muss man bloß das Holz reinschmeißen und anzünden, und das wäre eine bessere Notvariante.
Eben ein bisschen Holz vor der Hütte und am besten 5er Holz haben wir heute schon gehabt in dieser Sendung, die Gruppe 5er Holz. Gleich haben wir die Fischerbuben tanzen. Muss ich aber noch eine andere Frage, die kommt aus Südafrika, Alexander Bär, und zwar vom Peter aus Pretoria. Er möchte sich ein Haus kaufen mit 60 cm dicken Wänden. Jetzt war natürlich die Frage, das steht da nicht, ob das in Südafrika steht oder im hohen Norden hinter Hannover. Schreibt da jedenfalls die Frage, ist es eine gute Isolierung, wenn die Außenwände hohl sind und innen vielleicht zwar eine solide Struktur oder Wand ist, aber Hand, glaube ich, kann man so fragen, Hand Hohlwände oder Hohlsteine eine gute Isolierung?
Ja, also ganz einfach kann man das jetzt nicht beantworten. Man müsste sich natürlich schon genauer anschauen, aber ganz grundsätzlich ist es so, ich höre es ganz oft in der Arbeit auch, 60 cm dicke Wände, das ist eine gute Dämmung, da brauche ich nichts machen. Aber wenn es Bruchsteinmauerwerk ist oder Vollziegel, dann hat 60 cm Mauerwerk so eine gute Dämmwirkung wie 2 cm Styropor. Wenn das jetzt eine zweischalige Wand ist, eben mit Hohlblocksteinen und innen Vollziegel, kann es schon gut sein. Ich weiß natürlich den Wärmeleitwert der Hohlblocksteine nicht, die da verwendet wurden. Wenn das Ganze allerdings auch noch hinterlüftet wäre, wenn es ein zweischaliges hinterlüftetes Mauerwerk ist, dann ist es eine schlechte Dämmung. Also da bräuchte ich wirklich noch mehr Informationen dazu. Ist nicht so leicht, müsste man sie vorher mal untersuchen.
Also kurz gefasst, bloß hohl taugt nichts und je dicker, desto wärmer, stimmt auch nicht.
Genau, kann man so sagen.
Wie beim Menschen auch. Ich schaue mal kurz ganz geschwind auf die Uhrzeit. 10 Minuten, 11 Minuten vor 12 ist. Wir haben heute zu Gast gehabt bei Habitäre den Gebäudeenergieberater Alexander Bär, der in Neustadt, was haben wir gesagt? Warte mal, ich muss das Mikrofon Energie geben.
Ja, genau.
Neustadt an der Waldnab. Daheim ist, dort auch ein Büro hat, aber auch eben für die Verbraucherzentrale Bayern unterwegs ist in Sachen Energieberatung. Und in Anbetracht der Tatsache, dass jetzt kurz vor 12 ist und energetische langsam die Weißwürst recht waren und es höchste Zeit ist vor 12 für die Weißwürst, darf ich sagen, das war's für heute bei Habe die Ehre. Vielen Dank, Alexander Bär, fürs Dasein, fürs Auskunft geben.
Viele Grüße an die Heimat.